Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.
Der Nobelpreis ist vielen ein Begriff. In Stockholm werden seit 1901 jährlich die Preise in den Bereichen Physik, Chemie, Medizin, Frieden und auch Literatur verliehen. Aber wie wird wissenschaftlich dazu geforscht? Welche Forschungsfragen stehen im Vordergrund? Ein Interview mit Dr. Sarah Nienhaus. Sie ist Mitarbeiterin im SFB 1288 Teilprojekt F02 Nullmeridian der Literatur, der Literaturnobelpreis als globaler Vergleichsmaßstab. An der Universität Bielefeld und der LMU in München forscht sie zum Literaturnobelpreis. Sie reist im Rahmen ihrer Forschung im August in die USA, um dort im Archiv in Princeton, New Jersey, zur Autorin und Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison zu recherchieren.
Stell dich doch bitte erstmal einmal vor, wer bist du und was ist dein Bezug zum SFB 1288?
Mein Name ist Sarah Nienhaus, ich bin in dem Literaturnobelpreisprojekt, das von Jürgen Snijs und Carlo Spörhase geleitet wird. Und wir sehen uns an, welche Auswirkungen der Literaturnobelpreis auf die Verlagsbranche hat, aber auch auf das Literaturpreiswesen und inwiefern der Preis als Vergleichsparameter genutzt wird. Also, dass im Hinblick auf den Preis anders verglichen wird, dass Autoren und Autorinnen nochmal untereinander verglichen werden und auch welche Versatzstücke verwendet werden, um deren Werke auch vergleichbar zu machen, was eine große Herausforderung ist, da ja viele Werke unvergleichbar sind oder auch sein sollten.
Wo beschäftigst du dich mit konkret in deiner Teilstudie?
Ich sehe mir an, wie die deutschsprachige Verlagslandschaft darauf reagiert. Das will heißen, ich bin häufig im Archiv und werte dort die Verlagsarchivbestände aus und sehe mir Verträge an, die geschlossen wurden, aber auch sehr viele Korrespondenzen. Da geht es darum, welchen Übersetzer, welche Übersetzerin wählt man oder nimmt man den Text auf in das Programm und wenn ja, in welche Reihe und wenn man gerade dabei ist, internationale neue Autoren, Autorinnen anzuwerben, dann muss man natürlich viele im Verlag davon überzeugen, besonders den Verlagsleiter, und dann sucht man schnell nach Vergleichen. Also welche Vergleichsgröße ist adäquat, damit relativ zeitnah alle im Verlag verstehen, wie dieser Text funktioniert. Das sehe ich mir an und so vielfältig, wie ich das geschrieben habe, sind auch die Verlagsmaterialien, weil man dort sehen kann, dass dann in einer Mappe zu einem Fall alles Mögliche von Werbestrategien, Kalkulationen, Korrespondenz mit den Autoren und Autorinnen, Übersetzer und Übersetzerinnenrechte, Telegramme, Glückwünsche, Überlegungen, wie man die Autoren oder den Autor gut an den Verlag weiterhin binden kann und gewogen hält. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und auch immer spannend, weil man darauf angewiesen ist zu sehen, was darf ich überhaupt sehen? Was ist noch gesperrt? Was wird freigegeben? Bis zu welchem Jahr sind Verhandlungen gesperrt? Und in einigen Jahren, 20, 30 Jahren, könnte man die Geschichte natürlich schon wieder ganz anders schreiben.
Super spannend. Und auch, ich finde, schön erklärt. Also ich finde, Literaturnobelpreis irgendwie sagt uns das allen was, aber was das jetzt konkret heißt und was euer Forschungsschwerpunkt ist, kann man, finde ich, wenn man es so erklärt, auch nochmal besser nachvollziehen. Jetzt hast du schon ein ganz gutes Stichwort gegeben, nämlich Archive und deine Recherche. Jetzt steht ja bald eine große Reise an. Erzähl mal davon.
Und zwar geht es um die Autorin Toni Morrison, die wahrscheinlich vielen ein Begriff sein wird. Und sie war bei Random House die erste schwarze Lektorin. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass je weniger divers ein Arbeitsfeld ist, gerade in der Verlagsbranche, desto weniger divers sind auch die Autoren, Autorinnen, die man auswählt. Und Clayton Childress sagt, dass die Verlagsbranche overwhelmingly white ist und dass man sehen kann, dass eben sehr wenig schwarze Autoren, Autorinnen dadurch überhaupt Verlagsverträge erhalten. Und Toni Morrison hat da schon sehr früh als Lektorin Fokus drauf gelegt und ist dann später ja als Autorin aktiv geworden und war in Deutschland bei dem Rowohlt Verlag. Und dort konnte ich mir die Materialien ansehen. Und was besonders spannend an dem Fall ist, dass sehr früh diskutiert wird, wie man die Texte bestmöglich übersetzt. Angestoßen wurde das über eine Literaturkritik im Feuilleton, die sagt, Moment mal, hier wird eine Autorin komplett falsch übersetzt und man bräuchte eine spezielle Sensibilität für Black English. Und dann geht man im Rowohlt Verlag auf die Suche, welcher Übersetzer, welche Übersetzerin hat überhaupt diese Qualität, was aber auch wieder eine große Debatte bei den Übersetzern und Übersetzerinnen auslöst, weil die sich auf einmal verpflichtet fühlen, neue Zertifikate vorzulegen. Also muss ich jetzt beweisen, dass ich, obwohl ich weiß bin, in der Lage sein könnte, auch Texte von nicht weißen Autoren und Autorinnen zu übersetzen. Und das ist für die Berufsgruppe so bedrohlich, weil die natürlich viel schlechtere Konditionen oftmals haben als die Autoren und Autorinnen, die schon nicht gut sind. Und dadurch eben eine ganz große Angst vorherrscht, dass sie zukünftig viel Literatur aus dem internationalen Raum gar nicht mehr übersetzen dürfen.
Warum diese Autorin? Also warum machst du dich jetzt auf den Weg, das nochmal genauer anzuschauen?
Einerseits hat es natürlich auch mit den Beständen zu tun. Also sie zählte zu einem der Autorinnen und Autoren, wo die Materiallage gut ist, wo ich eben viel auswerten konnte, wo ich den Zugang dazu hatte. Das ist entscheidend. Also ich denke, es gibt vergleichbar spannende Fälle, aber da habe ich den Zugang gar nicht dazu. Also ich darf die Materialien nicht einsehen. Und was ich auch sehr spannend fand, war, dass Toni Morrison, anders als andere Autoren und Autoren, die ich untersuche in meiner Studie, primär über ihre Agentin mit dem Verlag korrespondiert und die Agentin auch nochmal an den Verlag adressiert, dass die Autorin unzufrieden ist mit der Übersetzungslage, wie sie in Deutschland vorherrscht. Und dass sie auf jeden Fall eine Übersetzerin möchte für ihr Werk, die darin geschult ist, zu wissen, wie die Problematik für die schwarze Bevölkerung in den USA ist und auch darin geschult ist, was es für Sprachfeinheiten zu beachten gilt, damit es nicht rassistisch ist. Und dann merkt in Deutschland die Verlagsbranche, dass sie noch einen enormen Aufholbedarf hat. Also da wird ihr sozusagen der Spiegel vorgehalten. Und deshalb finde ich diesen Fall spannend. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Zugänglichkeit. Und in Princeton ist von Toni Morrison der gesamte Nachlass verwahrt. Und dort hoffe ich eben, dass ich in den Korrespondenzen mit den Verlegern und Verlegerinnen auf internationaler Ebene auch nochmal mehr Zeugnisse von ihr finde, die direkt von ihr stammen oder auch wie sie mit ihren Agenten und Agentinnen korrespondiert hat, um dann auch ihre Stimme nochmal lauter werden zu lassen und nicht primär die Korrespondenz über die Agentin zu haben.
Jetzt fährst du ins Archiv, um dir das genau anzuschauen. Du hast auch gerade gesagt, die sind zugänglich für dich. Warum fährst du ins Archiv? Also warum geht das nicht von zu Hause aus?
Es wäre digital einiges möglich. Man könnte ja auch sagen, man digitalisiert die Bestände und macht sie frei zugänglich und somit hätte eigentlich ein Großteil der Bevölkerung die Möglichkeit, die Sachen auszuwerten und sich darüber zu informieren, was ja auch Teil der deutschen Geschichte ist und der Weltgeschichte ist. Und es gibt aber natürlich auch die große Angst der Archive, dass sie sozusagen gar keine Besucher und Besucherinnen mehr haben. Und das ist natürlich auch eine sehr heikle und sensible Tätigkeit. Also nicht alles, was ich im Archiv finde, darf ich auch direkt publizieren. Bei allen Sachen, die ich auswerte, muss ich auch erst nochmal sehen, wer lebt eigentlich noch, wer ist betroffen von den Zitaten, die ich auswähle. Und mit diesen Leuten gehe ich dann nochmal in Kontakt und hole mir erstmal die Genehmigung, dass ich das publizieren darf. Und dann gehe ich nochmal in Rücksprache mit dem Archiv, bei mir eben überwiegend das Deutsche Literaturarchiv Marbach, und frage da nochmal um Genehmigung, ob das schlussendlich auch wirklich publiziert werden darf. Also das ist ein mehrstufiges Verfahren. Und damit eben das auch im Blick gehalten werden kann, wie mit diesen sensiblen Daten umgegangen wird, muss dann eben vor Ort beim Archiv arbeiten. Aber bei anderen Beständen gibt es auch inzwischen Regelungen, dass man die Sachen dann online von zu Hause aus bequem ansehen kann. Aber das betrifft nochmal ganz andere Jahrhunderte und andere Bestände. Aber je zeitnah es wird hin zur Gegenwart, desto sensibler wird es natürlich zu Recht.
Marbach, das Literaturarchiv dort, da bist du ja auch relativ häufig für deine Forschung. Warum ist es für dich so wichtig, auch wirklich selbst hinzufahren? Und jetzt auch diese Reise auf dich zu nehmen. Warum ist das ein Unterschied für dich, wirklich die Quellen vielleicht auch in der Hand zu haben? Was macht es für dich aus?
Vieles geht ja im Digitalisat auch verloren. Also die Informationen, die grobe Information, Inhalt und so kann man abgreifen. Aber gerade auch jetzt bei älteren Handschriften, was jetzt bei mir nicht direkt der Fall ist, weil ich in einem ganz anderen, also da bin ich ja schon 1990 und jetzt nicht irgendwie 1830. Aber viele Sachen, eben Wasserzeichen oder andere Spuren oder auch bestimmte farbige Anmerkungen, die gemacht wurden auf dem Dokument, wurde vielleicht signalisch rot, Rötelstift verwendet. gesammelt oder wurde das mit Bleistift markiert oder wie wurde auch überhaupt mit dem Brief umgegangen? Wurde das als wertvolles Dokument wahrgenommen oder gibt es da andere Benutzungsspuren, die zeigen, das hat man irgendwie gar nicht so präsent gehabt? Und viele Sachen findet man auch erst, wenn man vor Ort im Archiv ist, weil man dann natürlich auch nochmal die Möglichkeit hat, schneller Querverbindungen auszumachen, nochmal in Rücksprache zu kommen mit den Archivaren und Archivarinnen vor Ort und zu sagen, Moment mal, das und das ist mir hier aufgefallen, wie sieht es mit dem Bestand eigentlich genau aus? Und im besten Fall trifft man nochmal Bestandsbetreuer und Betreuerinnen, die dann sagen können, hier können Sie nochmal nachgucken und das ist noch gar nicht katalogisiert. Und wenn Sie aber bei dem Verlag nachfragen oder bei dem Autor und der Autorin, dann dürften Sie das auch noch einsehen. Und das lässt sich natürlich von zu Hause aus überhaupt nicht ermöglichen, plus diese Materialmassen und Mengen. Also das ist dann ja nicht, dass ich eine Mappe kriege und da sind 10 Seiten drin, sondern ich kriege ja mal ganze Schuber. Also das sind Kästen, wo da mehrere Mappen drin sind, mit viel Materialien, in unterschiedlicher Papierqualität oder auch Fotografien und ich habe dort eben auch die Möglichkeit, die Zeitungsartikel einzusehen und das ist bei Zeitungsartikeln zum Beispiel sehr streng geregelt, die dürfen nicht digitalisiert werden und somit auch nicht rausgegeben werden. Und dort hat man dann natürlich die luxuriöse Situation, dass man oftmals, nicht immer, aber eine Zeitungsausschnittsammlung bestellen kann und dann kann man wirklich die einzelnen Zeitungsausschnitte einsehen und auch begreifen, was war denn für den Verlag archivierenswert, was war für den so zentral, dass der Verlag ein Interesse hatte, dass das in die Erinnerung übergeht. Und das erzählt natürlich auch sehr viel über die Verlagsakteure.
Jetzt fährst du dahin und guckst dir das an. Wie genau verfährst du dann? Also du kriegst jetzt diesen Schuber mit diesen ganzen Unterlagen. Und was passiert dann?
Wäre ich in Österreich im Literaturarchiv in Wien, dann hätte ich die Möglichkeit, eine Klarsichtfolie zu haben und einfach die Klarsichtfolie auf die Dokumente aufzulegen und zu fotografieren. Könnte also viel schneller mit der Sichtung durchgehen. Im Deutschen Literaturarchiv Marbach ist das nicht so. Man darf auch 20 Kopien pro Tag haben und es reguliert sehr stark, wie viel man überhaupt sehen kann in der Zeit. Ich habe da natürlich große Massen, die ich sichten will, weiß aber auch gleichzeitig, ich kann nicht viel kopieren oder nicht viel digitalisieren. 20 hört sich erstmal viel an, aber bei den Mengen ist das dann eigentlich verschwindend gering. Und deswegen gehe ich durch und suche nach zentralen Zitaten, die für meine Studie aussagekräftig sind, wo ich mir auch vorstelle, gut, das könnte jetzt auch nochmal ein breiteres Publikum interessieren. Und exzerpiere das, also schreibe das raus, schreibe das ab und habe dann natürlich auch schon die Kapitelstruktur im Kopf. Wie funktioniert das Buch? Warum ist das aussagekräftig? Warum ist das Zitat wichtig? Und was ist zum Beispiel gerade dort spannend, wenn ein neuer Akteur ins Feld kommt? Warum ist das unbedingt zitierenswert? Weil der nochmal sehr viel über die Verlagsstrukturen verrät oder über die Verlagspolitik. Und dann wähle ich auch nochmal gleichzeitig aus, welches Archivale sieht so interessant aus, dass es auch das Potenzial hat für eine Abbildung innerhalb des Buches, dass dann die spätere Leserin oder der spätere Leser das Buch aufschlägt und sagt, ah ja, das ist wirklich ein interessantes Dokument. Da merkt man dem Dokument schon so ein bisschen Geschichtlichkeit an, obwohl es natürlich auch hochzentrale Dokumente gibt, die nach außen staubtrocken aussehen, aber inhaltlich komplett relevant sind. Aber da reicht dann eher das Zitat und es müsste jetzt keine Abbildung sein. Aber so gehe ich auf jeden Fall da durch und sichte das und dann hat man auch oftmals den Fall, dass man merkt, okay, man trifft auf neue Personen, die einem davor noch nicht bekannt waren und dann kann ich direkt weiter in die Sucharbeit gehen und gucken, wie viel ist da überhaupt verfügbar über die Person und mit wem hat die Person korrespondiert und könnte dann gegebenenfalls direkt weitere Materialien bestellen und einsehen.
Was erwartest du von dieser Archivreise, die nun ansteht?
Ich erwarte mir besonders, dass ich nochmal sehen kann, inwieweit Toni Morrison verlagspolitisch sehr früh und sehr bewusst agiert hat und mit ihrem Einsatz auch bewirkt hat, dass jetzt nicht nur die Übersetzungslage sich ändert und die Konditionen besser werden für alle Autoren, Autorinnen, sondern dass sie dafür auch die Verlagslandschaft sensibilisiert hat, dass sie nicht nur gucken sollten, dass sie jetzt irgendwie Diversität schaffen bei den Autoren, Autoren, die sie anstellen, sondern in ihrem gesamten Team. Und dass es eben einen Unterschied macht, ob jetzt das Team aus 100% Männern oder aus 100% weißen Personen besteht oder ob alle den gleichen Klassenhintergrund haben. Und dass es einfach enorm wichtig ist, auf diese Punkte zu achten und das Team so divers wie möglich aufzustellen. Und dass sie damit eigentlich einen sehr frühen und sehr wertvollen Impuls für die Verlagsbranche gegeben hat.
Früh heißt was? Von welcher Zeit reden wir genau?
Könnte man natürlich auch sagen, wir hätten sozusagen noch früher noch Bagley, aber es ist sozusagen 1990. Also sie hat natürlich schon wesentlich früher angefangen. 1990 ist sozusagen die Spätzeit, wo sie dann auch schon einige Preise bekommen hat. Pulitzerpreis, Literaturnobelpreis war glaube ich 1993, das muss ich gleich nochmal nachgucken. Und sie hat natürlich schon wesentlich früher angefangen, 60er, 70er. Und man sieht aber trotzdem, dass dieses System auch sehr behäbig ist und halt auch sehr lange dafür braucht. Also wenn ich so die Verlagskorrespondenzen ansehe im deutschsprachigen Raum und dann eben in dem Jahr 1990 bin, dann sehe ich, dass viele davon eben von den Anforderungen, die gestellt wurden, auch noch überfordert waren. Also dass es für sie nicht komplett überraschend war, aber auf jeden Fall eine Herausforderung dargestellt hat.
Kannst du da eine Forschungsfrage definieren? Also ist die klar für dich im Vorfeld oder ergibt die sich aus der Recherche? Falls sie schon da ist, wie würde sie lauten?
Für die Studie ist natürlich, wie reagiert die Verlagslandschaft auf den Literaturnobelpreis? Und daran angegliedert die Fragen, was tun sie, um ihre Autoren und Autoren preiswürdig zu machen? Wie reagieren sie auf den Literaturnobelpreis? Wie schöpfen sie sein öffentlichkeitswirksames Potenzial marktstrategisch aus? Und auf das Teilkapitel bezogen, würde ich sagen, inwieweit verändert der Literaturnobelpreis Toni Morrisons Schlagkraft im literarischen Feld und welche Vergleichshandlungen motiviert Toni Morrison und dahingehend auch, inwieweit motiviert sie eingefahrene, routinierte Vergleichshandlungen aufzubrechen und zu überdenken und sich der eigenen rassistischen Vorurteile oder Unbewusstheiten sich ganz klar bewusst zu werden.
Jetzt ist es ja noch eine kleine Weile hin bis zu deiner Reise, aber so lange ist ja auch nicht mehr. Wie bereitest du dich auf diese Aufgabe vor? Also was kannst du jetzt tun, damit du da vor Ort gut arbeiten kannst?
Das fängt natürlich schon sehr früh an. Die Archivreise ist auch nur möglich durch dieses Fellowship-Programm der LMU München. Dort war die Ausschreibung im letzten Jahr und ich meine, man konnte sich bis Oktober bewerben. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich schon, dass in der Nähe von der NYU die Universität Princeton ist und dort der Nachlass liegt. Und ich wusste, dass an der NYU eine für mich zentrale Forscherin tätig ist, Elizabeth McHenry, die sich auf Black Printing Culture spezialisiert. Und das waren für mich zwei Weichenstellungen, dass ich gesagt habe, ich möchte es auf jeden Fall versuchen, mich darauf zu bewerben. Und dann musste ich ein Exposé verfassen und Gutachten einholen, Kontakt aufnehmen mit Elizabeth McHenry und dass sie auch noch meine Einladung verfasst. Und somit hat die Vorbereitung eigentlich sehr frühzeitig bekommen. Dann bekommt man irgendwann im Dezember die Zusage und dann gehören dazu auch sehr wissenschaftsferne Tätigkeiten, könnte man mal sagen, die aber eigentlich nicht wissenschaftsfern sind, weil sie eigentlich zum Alltag oder zum täglichen Brot von Wissenschaftlerinnen dazu gibt. Also die Reise buchen, das bedeutet das Visum beantragen, die Reisezeiten festlegen, die Finanzierung stemmen. Besonders dankbar bin ich auch dem SFB-Praktiken des Vergleichens, weil sie die Flugkosten übernehmen werden und das ermöglicht mir auch überhaupt diese Reise. Und wenn man all diese Aufgaben erledigt hat, dann ist es möglich, dass ich dann nochmal viel stärker in die Feinarbeit gehe. Natürlich habe ich für den Fellowship, für den Antrag, mich schon intensiv mit dem Bestand auseinandergesetzt und habe genau dargelegt, was will ich mir eigentlich vor Ort ansehen. Also ich habe nicht geschrieben, ich möchte da mal hin und mir einfach mal den gesamten Nachlass ansehen, weil das für die Entscheider und Entscheiderinnen dann auch sehr abstrakt wird. Also wie will sie das überhaupt schaffen, diese großen Bestand in der Zeit anzusehen? Und habe dann schon eine Vorab-Auswahl getroffen und wo ich auch wusste, das kann ich ansehen, das ist verfügbar und das ist auch eine Einheit, die ist machbar in der Zeit. Jetzt bin ich so, je näher das rückt, eher auf diesem Fokus zu sagen, gut, von der Auswahl, die ich getroffen habe, treffe ich jetzt nochmal eine Feinauswahl, bin schon im Austausch mit dem Archiv und bereite das alles vor und lese mich natürlich auch nochmal in Studien rundherum nochmal intensiver ein, um dann die Zeit vor Ort besonders effektiv nutzen zu können.
Wie ist denn dein Zeitrahmen?
Das Fellowship geht vom 1. August bis zum 31. Oktober.
Und vielleicht nochmal auf einer Metaebene gefragt, warum ist eigentlich dein Forschungsgegenstand, jetzt auch bezogen auf diese Archivreise, die du jetzt schon sehr illustriert hast, warum ist die vielleicht auch spannend für andere?
Ich finde es ganz zentral, dass die Wissenschaft, die ja auch sehr viele Steuergelder bekommt, immer auch erklären kann, warum ist meine Forschung für einen Großteil der Bevölkerung eigentlich ausschlaggebend interessant, was kann man beitragen, und weil viele denken ja bei Forschung sehr häufig an irgendwelche, jetzt sehr platt gesagt, Impfstoffentwicklungen oder sowas, wo viele sagen, okay, oder auch bei Krebstherapien, sofort ist da der Anwendungsbereich klar. Und in den Geisteswissenschaften, glaube ich, müssen wir auch einfach viel gezielter darauf hingehen, zu sagen, auch unsere Anwendungsbereiche sind eigentlich sehr klar und wir müssen die aber viel besser nochmal vermitteln und erklären, was wir uns ansehen. Also mit meiner Studie wird auf jeden Fall verstehbar, wie die Verlagsbranche funktioniert, aber man kann es auch übertragen. Also man sieht so allgemein, wie funktionieren überhaupt erfolgreiche Karrieren und welche Weichenstellungen sind dazu wichtig und welche Akteure im System muss man kontaktieren, mit denen zusammenarbeiten, Kontakte pflegen, damit das erfolgreich wird. Natürlich gibt es auch hervorragende Netzwerker und Netzwerkerinnen, wo sich nicht der gleiche Effekt eingestellt hat, aber dem ungeachtet kann man dabei enorm viel lernen, wie eigentlich eine erfolgreiche Karriereplanung aussehen kann und was ja auch natürlich kein Geheimnis ist, aber dass das kein Erfolg ist, ja auf eine Person, die als Einzelkämpferin durch dieses Feld gestapft ist, errungen wurde, sondern dass da ganz viele entscheidende Faktoren mit reinspielen und dass diese große Erzählung, dass allein Glück darüber entscheidet, ob etwas funktioniert oder nicht, ein riesiger Mythos ist. Und dass man eigentlich darüber viel stärker sprechen müsste, was macht denn Erfolg aus? Was war denn sozusagen an dem Weg nochmal ganz anders als an dem eigenen? Und ich denke, wenn darüber transparenter gesprochen werden würde, würde das eine enorme soziale Mobilität in der Gesellschaft auslösen.
Und jetzt vielleicht zum Abschluss, worauf freust du dich denn am meisten?
Ich freue mich natürlich am meisten auch auf den Austausch mit Elizabeth McHenry, aber auch dem Austausch von anderen Forscherinnen und Forschern dort vor Ort und natürlich auf diese einmalige Möglichkeit, dann diese Archivalien vor Ort zu sehen. Das Kapitel ist nämlich schon zur Hälfte fertig oder sogar zu zwei Drittel, das ist das Letzte, was mir da fehlt, das einzuspeisen und dann das Buch zu finalisieren und dann eben rauszugeben. Darauf freue ich mich schon.
Unvergleichliches Hören. Wie vergleichen wir? Was passiert, wenn wir vergleichen? Entdecke die Vielfalt der Vergleichspraktiken. Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.